Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde ja vom Sanhedrin oder auch Hoher Rat genannt, verhört. Der Hohe Rat war damals die oberste jüdische Instanz. Es war die religiöse Führung. Es war aber auch gleichzeitig das oberste Gericht. Er wurde von diesem Sanhedrin angeklagt, verhört, anschließend von Pilatus erneut verhört und dann auch durch Pilatus verurteilt. Er wurde nach Golgatha geführt und man kreuzigte ihn dort. Und nun hing Jesus dort am Kreuz. Unter ihm eine spottende Menschenmenge. Stellt euch das nur einmal vor. Jesus gekreuzigt, in Todesqualen, einen furchtbaren Tod erleidend und unter ihm spotten die Menschen. Andern hat er geholfen, nun helfe er sich doch selbst. Und über ihm ein absolut verschlossener Himmel. Und Jesus schrie in dem Moment, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unfassbar eigentlich. Zugleich hat die Sonne ihren Glanz verloren. Es herrschte eine dreistündige Sonnenfinsternis. Warum? Ich glaube, weil der Schöpfer der Sonne dort in den Todesqualen lag und alles auf ihm lastete. Die Sonne konnte ihren Glanz nicht widerspiegeln und Jesu Glanz konnte sich auch in der Sonne nicht mehr spiegeln. Denn er war das Lamm, welches die Sünde der ganzen Welt in dem Moment auf sich trug und es darum herrschte Dunkelheit, Finsternis. Und dann am Ende der 9. Stunde, nach 3 endlosen langen Stunden der Finsternis und Einsamkeit, da brach es aus Jesus heraus und er schrie, Eli, Eli, lama asabthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und über 3 Dinge möchte ich sprechen. Zuerst über diesen Schrei, dann über diese Formulierung, mein Gott, und dann über die Frage, warum hat Gott ihn verlassen? Der Schrei. Matthäus berichtet in dem Evangelium, dass Jesus schrie. Man kann es auch anders übersetzen. Es bedeutet das Gleiche wie Brüllen eines verendenden Tieres. Und es ist interessant, dass Matthäus das so berichtet. Für jeden antiken Leser, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, bedeutet diese Formulierung nichts anderes als, ja, er hat seinen letzten Atemzug gemacht, er lag in den letzten Todesqualen und er stirbt. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sehr skeptisch sind über den Berichten der Evangelien und halten das meiste für völlig frei erfunden und glauben nicht das, was dort geschrieben steht. Das hat aber eher damit zu tun, dass es eine grundsätzliche Ablehnung dieser Menschen ist, daran zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Interessant ist aber, dass dieser Schrei und diese Frage, warum, mein Gott, hast du mich verlassen, tatsächlich von niemandem wirklich in Frage gestellt wird. Weil jeder sagt, das muss ja so passiert sein. Warum? Wenn man Geschichten erfindet, wenn man sich Helden schafft, dann schafft man sich ein anderes Ende. Dann hätte dieser Held dort am Kreuz Worte der Weisheit gesprochen, Worte der Versöhnung, Worte der was auch immer. Aber ein erfundener Held hätte anders gesprochen. Stattdessen Jesus am Kreuz und dieser Schrei. Er brüllte, Eli, Eli, lama asabthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Matthäus hat Griechisch geschrieben für griechischsprachige Menschen. Und dann schreibt er so einen Satz, einen einzigen Satz in Aramäisch dort nieder. Und warum er das gemacht hat, das muss man sich tatsächlich fragen. Warum hat Matthäus plötzlich In einem einzigen Satz ist er von Griechisch in Aramäisch übergeschwenkt. Ich glaube, er war erstens dabei, er hat dieses gehört und es hat sich eingebrannt. Und der Heilige Geist, als er diese Evangelien aufgeschrieben hat, hat ihn erinnert daran, was Jesus in dem Moment sagte. Und Jesus schrie diese Frage Gott entgegen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was leicht vergessen wird, und das ist nicht nur irgendeine Frage, die er gesprochen hat, sondern es war ein Zitat. Wir haben es gehört. Ein Zitat aus dem Psalmen. Psalm 22 von David. Und wenn man ihn zum ersten Mal liest oder wirklich bewusst wahrnimmt, ein zutiefst verstörender Psalm, finde ich. Ich möchte noch mal einige Auszüge daraus vorlesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. All meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie erschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der böse Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann all meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Ein Psalm Davids. Und man fragt sich unweigerlich, was beschreibt er dort? Bei vielen Psalmen finden wir immer eine Situationsbeschreibung dabei. Wenn du zum Beispiel Psalm 34 liest, dort steht am Anfang, vor David, als er sich wahnsinnig stellte, vor Abimelech, und dieser ihn vertrieb und er wegging. Und das kann man parallel dazu, die ganze Geschichte kannst du im Buch Samuel nachlesen. Oder Psalm 51. Dort steht am Anfang ein Psalm Davids. Vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, also als er Ehebruch begangen hat. So viele solche Zeilen sind aus bestimmten Situationen heraus entstanden. Und oft ist es auch dabei genannt. Aber Psalm 22 ist anders. Er ist, wie viele Psalmen, prophetisch. Denn zu welcher Situation in Davids Leben sollte all das passen, was dort beschrieben steht? Sie haben meine Hände durchgraben, andere Übersetzungen sagen ja auch durchbohrt. Das passt nicht zu David. Dieser Psalm beschreibt eine ganz andere Situation. Er beschreibt eine Hinrichtung und das Leiden des Hingerichteten. Und wann, bitteschön, soll David das erlebt haben? Hat er nicht. Und darum, wenn Jesus diese Worte am Kreuz von Golgatha zitiert, dann sagt er auch gleich etwas damit. Dieser Psalm weist auf mich. Dieser Psalm betrifft nicht David, er betrifft mich. Mich, Jesus. Und als David diesen Psalm gedichtet hat, hat er vielleicht, ohne es überhaupt zu wissen und zu ahnen, über mich gesprochen. Und Jesus hat seinen Tod am Kreuz als Erfüllung dieser alten Psalmen, dieser Prophezeiung auch verstanden. Und zu der Frage, warum hast du mich verlassen, gehe ich gleich ein. Aber ich möchte vorweg über die Formulierung sprechen, über die Jesus, die mich so angesprochen hat, die Jesus verwendet hat. Denn er sprach am Anfang, mein Gott. Ich finde das spannend zu lesen, dass Jesus gerade das so formuliert hat. Das zeigt mir wenigstens zwei Dinge. Zum Ersten, selbst in dieser schwierigen Situation, unter furchtbaren Umständen, betet Jesus. Der Sündenfall begann damit, dass die Schlange über Gott sprach. Sollte Gott etwa gesagt haben? Er sieht Zweifel bei Adam und Eva. Und leider lassen sich die beiden auf dieses Spielchen ein und sprechen auch über Gott, aber nicht mehr mit Gott. Sie hätten dies ja auch tun können. Sie hätten ja auf Gott warten können und ihm Fragen direkt stellen können. Wir wissen aus der Bibel heraus, aus dem Genesis, in der Kühle des Abends ist Gott spazieren gegangen im Garten Eden mit Adam und Eva. Das war wahrscheinlich ein Ritual. Und sie hätten ihn fragen können, Gott, sage mal, du hast uns doch verboten, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Aber heute kam die Schlange vorbei und die sagte was anderes. Was denkst du darüber? Aber das taten sie nicht. Sie redeten über Gott, aber sie redeten nicht mehr mit Gott. Und daraus erwuchs der Sündenfall. Aber Jesus hing dort am Kreuz von Golgatha und er redete eben nicht über Gott. Er sagte nicht, warum hat Gott mich verlassen? Sondern wendet sich direkt an ihn und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass Jesus das so formuliert, zeigt mir noch ein zweites. Wenn ich formulieren würde, meine Petra, meine Hanna, mein Sarah, dann würdet ihr sagen, okay, diese Menschen scheinen ihm irgendwie nahe zu stehen. Er scheint eine innere Verbindung mit ihnen zu haben. Es wäre bei euch genauso, wenn du sagen würdest, mein Kai-Uwe, dann muss eine innere Verbindung da sein. So nennt man nicht irgendeinen entfernten Bekannten. Und mein Gott, dieser Schrei von Jesus, das ist die Sprache der Liebe. Die Sprache einer ganz tiefen Verbundenheit zwischen Jesus und seinem Vater. Und sie zeigt auch noch gleichzeitig, da ist gerade in diesem Moment etwas kaputt gegangen. Da ist etwas zerbrochen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der tiefste Schmerz, den Jesus gerade empfindet. Wir denken bei der Hinrichtung über vieles nach, über diese Geißelung, über diese Verspottung, über dieses Nägel in den Händen haben, am Kreuz aufgerichtet werden, einen furchtbaren Erstickungstod zu sterben. Das ist auch unvorstellbar grausam. Aber Jesus, als er dort am Kreuz hing, sagte nicht, mein Kopf, meine Füße, mein Körper. Der tiefste Schmerz, den er empfunden hat, war, warum hast du mich verlassen? Das muss der tiefste Schmerz gewesen sein, den Jesus durchdrungen hat. Und vielleicht kann ich das auch ein Stück begreifbarer machen. Was ist denn der tiefste Schmerz, den wir als Menschen empfinden können? Ich denke, ganz oben auf der Liste steht, wenn sich ein geliebter Mensch, mit dem man eine tiefe innere Verbundenheit von einem abwendet. Wenn sich ein Kind von seinen Eltern abwendet. Oder wenn eine Mutter und ein Vater zum Kind sagt, du bist für mich gestorben. Oder wenn ein geliebter Ehepartner, den man wirklich tief geliebt hat, sich von einem scheiden lässt. Und je tiefer die Liebe war, desto schmerzlicher ist auch dieser Verlust. Aber so ist das, wenn man getrennt wird von einem geliebten Menschen. Und dabei ist die Liebe zwischen zwei Menschen nicht vergleichbar mit der Liebe zwischen Gott, dem Vater und Jesus. Nichts im Vergleich zu dem, von dem geschrieben steht, er ist die Liebe. Im Vergleich dazu, glaube ich, ist die tiefste menschliche Liebe nicht mehr als ein Regentropfen im Vergleich zu allen Ozeanen dieser Welt. Diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, die besteht nicht erst seit 30 Jahren, 60 Jahren, 100 Jahren oder wie auch immer. Sie war von Ewigkeit da. Und niemals, niemals in der ganzen Ewigkeit ist diese Liebe je eingetrübt gewesen, unterbrochen gewesen. Aber nun, als Jesus dort hing, wandte sich der Vater von ihm ab. Und das ist der tiefste Schmerz, den Jesus durchleidet, getrennt zu sein von der Liebe seines Vaters. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt und zurück zu dieser Frage, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Warum hat Gott ihn verlassen? Wir haben schon gesehen durch den Rückgriff auf Psalm 22, hinter dieser Frage steckt die pure Verzweiflung von Jesus, aber nicht Unkenntnis. Jesus wusste, warum. Er wusste, warum er am Kreuz hing. Er wusste, warum der Vater ihn verlassen musste. Er hatte selbst viele Male vorher darüber gesprochen. Und es erklärt. Und wir feiern das nachher auch. Und darum möchte ich auch jetzt daran erinnern, Jesus selbst hat am Abend vorher ganz deutlich gesagt, warum das so kommen muss. Lukas 22. Und Jesus sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot und dankte und brach und gab es ihm und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für uns ist das die Antwort auf die Frage, warum? Jesus musste nicht erst über den Sinn seines Tuns aufgeklärt werden. Er wusste warum, aber er erlebte auch nun das, was er noch nie in seinem ganzen Sein erlebt hatte. Die Trennung von der Liebe seines Vaters. Jesus ist diesen Weg bewusst gegangen. Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen für uns. Er war gehorsam Gott gegenüber. Und genau dieser Gehorsam führte dazu, dass Gott ihn verlassen hat. Das ist eigentlich wirklich das komplette Gegenteil von dem, was wir sonst wissen über Gott und was die Bibel uns auch immer erzählt. Ich lese euch ein paar Verse aus 5. Mose vor. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen, in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Das ist das Muster im Alten Testament. Das sind die Zusagen Gottes. Wenn wir auf Gottes Wegen gehen und ihm gehorsam sind, dann ist er unser Gott und bleibt bei uns und trägt uns durch. Aber hier, Jesus erlebt das komplette Gegenteil. Jesus hat alle Gebote beachtet. Er hat alle Weisungen. Er hat alle Rechtsbestimmungen. Er hat ein vorbildliches Leben bis zum Schluss gelebt. Und er war gehorsam bis ans Kreuz. Und weil er so gehorsam war, genau das führte dazu, dass sich Gott von ihm abwendete. Denn dort am Kreuz vollzog Gott einen doppelten Tausch. Er legte all unsere Schuld, all unsere Gottlosigkeit, unseren Hochmut, unsere Lügen, unsere Habgier, unsere Besessenheit von uns selbst, all das legte er auf Jesus. Und Jesus erlebt und durchleidet die Hölle und den Tod, die absolute Gottesferne für uns. Er erlebt die Strafe, die unvermeidliche Konsequenz der Sünde. Er erlebt es für uns, an unserer Stelle, damit wir das nicht erleben müssen. Das ist der eine Tausch. Gott legt all unsere Sünden auf Jesus, mit ihrer Konsequenz. Aber er legt auch Jesu Gerechtigkeit auf uns. Das ist der andere Tausch. Der andere Teil des Tauschs. Ich weiß nicht, was für dich vielleicht die höchste menschliche Ehre ist. Olympisches Gold zu erreichen, ist ja für den einen oder anderen ein erstrebenswertes Ziel. Der andere möchte vielleicht den Friedensnobelpreis. Klar, all diese Dinge kann man sich selbst erarbeiten, durch eigene Leistung. Aber stell dir da mal vor, jemand könnte eine solche Erfahrung, solch eine Ehrung übertragen auf jemand anderen. Auf einmal trägst du die Goldmedaille, auf einmal bekommst du den Friedensnobelpreis, den ein anderer sich verdient hat, aber es für dich getan hat. Und genau das ist der Tausch am Kreuz. Gott überträgt all unsere Sünde auf Jesus und verleiht uns seine Gerechtigkeit. All das, was Jesus getan hat, sein Gehorsam dem Vater gegenüber, seine Sündlosigkeit, sein Halten der Gebote, das wird uns angerechnet. Jesus verdient die Goldmedaille und wir bekommen sie. Jesus bekommt den Friedensnobelpreis und uns wird er verliehen. Das ist der andere Tausch. Und darum sieht Gott uns nun so an, als würden wir so leben und handeln, wie Jesus gelebt hat und gehandelt hat. Im 2. Korinther drückt Paulus diesen doppelten Tausch ganz fantastisch aus. Denn er hat dem, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Warum hat Gott Jesus verlassen? Warum hat Jesus diesen Weg freiwillig auf sich genommen? Die Antwort ist einfach: für uns, und zwar aus Liebe. Wir haben es heute gehört, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ist Gottes Wille gewesen. Das ist der Grund und die letzte Antwort auf das Warum. Für uns aus Liebe ist das geschehen. Dennoch, wenn Gott in sich schon Liebe ist, auch wenn die Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist von Ewigkeit bestanden hat, so fehlte Gott doch etwas, ohne dass er nicht sein wollte. Und unfassbarer wahr ist, wir sind das. Wir fehlten ihm. Gott wollte nicht ohne uns. Jesus wollte nicht ohne uns sein. Darum alles das aus reinster Liebe. Und darum steht uns jetzt der Weg offen. Wir dürfen seine Kinder sein. Durch Jesus, durch seine Gerechtigkeit. Und wir werden mit hineingenommen in diese Liebe, die von Ewigkeit her besteht. Jesus betete in seinem hohen priesterlichen Gebet, und das kann ich euch nur ins Herz legen, es immer wieder zu lesen, in Johannes 17. Und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus bittet seinen Vater, liebe sie mit der Liebe, wie du mich geliebt hast. Das sagt Jesus. Das betet er für uns. Liebe sie mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Intensität. Liebe sie mit der gleichen Hingabe. Wir sind mit hineingenommen in dieses Wechselspiel der Liebe. Und dass der Weg zu alledem jetzt offen steht, das wird deutlich gemacht durch das, was mit der Kreuzigung auch passierte, mit dem Tod Jesu. Als Jesus starb, zerriss im Tempel der Vorhang von oben nach unten, sodass auch keiner sagen konnte, dass das irgendwie gemacht wurde, sondern dieses Gebäude war gigantisch hoch. Und der Vorhang, der das Allerheiligste, dort wo Gott immer gegenwärtig war, von dem unheiligen Teil trennte, der zerriss von oben nach unten. Und der Weg ins Allerheiligste war frei. Wir hätten die vor Jesus, hätte kein Mensch es überlebt, in dieses Allerheiligste zu gehen. Du wärst sofort tot umgekippt. Nur der hohe Priester durfte ein einziges Mal im Jahr dort hineingehen. Und es war teilweise so, dass man ihm kleine Glöckchen an die Füße gebunden hat und ein Seil rangehängt hat. Und solange man die Glöckchen hörte, wusste man, er lebt noch. Aber wenn da nichts mehr war, dann konnte man ihn wenigstens rausziehen, weil reingehen konnte keiner und ihn wieder rausholen. Wir lesen in Hebräer 9,7, den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der hohe Priester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Aber nun, mit dem Tod Jesus, dieser Vorhang zerrissen, und der heilige Gott versöhnt sich mit dieser unheiligen Welt, mit uns. Und wir lesen dann in Hebräer 10, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen, damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unsere Körper wurden mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Das war aus Hebräer 10. Wir haben heute den Tag und durch den Tag, an dem wir den Leidensweg Christi nachgedenken und auch an seinen Tod gedenken, gleichzeitig auch ein Feiertag. Denn wir lesen auch in Hebräer 9, Vers 27 und 28 einen fantastischen Gedanken, den Gott uns mit auf den Weg gibt. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Jesus wird wiederkommen, um uns aufzunehmen. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus ist der hohe Priester, der jetzt seinen Dienst im Heiligsten vollbringt. Für uns. Er steht jeden Tag für uns ein. Unsere Gebete wandern zu ihm. Sein Verdienst verrichtet er jetzt im Heiligtum. Und er hat unsere Schuld auf sich genommen, aus reiner Liebe. Jesus hat seine Braut, uns als Gemeinde, mit der innigsten Liebe, die wir uns nicht vorstellen können und auch gar nicht erfassen können, freigekauft. Seine Liebe, dafür steht dieses Kreuz. Sie war so unfassbar groß, dass er sogar bereit war, eine seit Ewigkeiten bestehende innere Verbindung zu trennen, weil er dich und mich liebt und in Ewigkeit mit uns zusammen sein möchte. Jesus ging so weit in dem hohen priesterlichen Gebet, dass er sagte, Vater, liebe sie mit der Liebe, mit der du mich liebtest. Und denken wir an die Worte Jesu bei der Einsetzung des Abendmahls, was ich vorhin vorgelesen habe. Mich hat herzlich danach verlangt. Das sind Jesu Worte. Jesu Tod, seine Liebe, ist eine vollkommene Liebesbotschaft. Ungeheuchelt, voller Wärme, voller Zuneigung. Eine vollkommene Herzenssache. Mich hat herzlich danach verlangt. Das ist Jesu Herz uns gegenüber. Gottes unendliche Liebe wurde am Tag des Todes für Jesus, für dich und für mich sichtbar. Amen.